Geschrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von BIZEPS, Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Mühlebner. In dieser Sendung geht es noch einmal um das Thema Arbeit. In unserer vorhergehenden Sendung haben wir uns schon mit dem Thema Werkstätten beschäftigt und was passieren muss, damit der Arbeitsmarkt inklusiver wird. Heute geht es noch einmal um das Thema Werkstätten und insbesondere um die Forderung Lohn statt Taschengeld. Wir werfen dazu einen Blick nach Deutschland. Der Kampf um Inklusion und Arbeitnehmerrechte findet nicht nur in Österreich statt, sondern auch in unserem Nachbarland Deutschland. Auch dort müssen sich viele behinderte Menschen tagtäglich fragen, warum sie von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nicht gewollt werden, warum Unternehmen nicht verpflichtet werden, behinderte Menschen aufzunehmen, warum es Werkstätten gibt, in denen behinderte Menschen keine Arbeitnehmerrechte und keinen Anspruch auf gerechte Entlohnung oder Pension haben. 2016 versuchte ein Aktivist aus Halle namens André Thiel, seinen Werkstättenträger auf den gesetzlichen Mindestlohn zu verklagen, leider ohne Erfolg. André Thiel ist nicht der Einzige, der sich für eine gerechte Entlohnung und gewerkschaftliche Vertretung in Werkstätten einsetzt. Einer, der das ebenfalls vehement fordert, ist Lukas Krämer. Früher arbeitete er in einer Werkstätte für nur 1,35 Euro die Stunde. Er schaffte den Ausstieg und arbeitet für die deutsche Behindertensprecherin Corinna Lüffer und hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Heute macht er sich dafür stark, dass Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, den Mindestlohn erhalten. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt. Wir begrüßen heute Lukas Krämer. Herr Krämer, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich.
Erzählen Sie uns bitte einmal was über Ihre Zeit in der Werkstätte.
Gerne. Ich kam ja direkt nach meiner Förderschule für geistige Entwicklung direkt in die Werkstatt. Eigentlich wollte ich von Anfang an lieber auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber wie es so ist, viele Arbeitsgeber und die Schule hatte mich nicht darauf gefördert in dem Fall. Das erste Praktikum durfte ich damals nur in die Werkstatt machen und dann später ein Praktikum auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber wie denn trotz kam ich dann in die Werkstatt. Dort habe ich dann erstmal 2 Jahre lang den Beruf Bildungsbereich dort erlebt. Dort habe ich dann Montage gemacht und während dem Beruf Bildungsbereich hatte Betreuer auch mit mir gemeinsam geguckt, ob er mich für den ersten Arbeitsmarkt fördern kann. Dann kam ich dann irgendwann in Altersheim. Dort habe ich dann ein knappes Jahr ein Praktikum gemacht. Dann war ich aber wieder in die Werkstatt zurückgegangen. Und dort habe ich dann im Durchschnitt so nach dem Beruf Bildungsbereich so 200 Euro verdient. Und dort habe ich dann halt über Wasserhähne montiert, Wasserhähne geprüft, ob die dicht sind, Easyboxe verpackt. Also Easyboxe sind die Teile, die man zum Beispiel in die Bäder finde, etc. Diese Arbeit habe ich dann alles dort gemacht, zum Beispiel Schraube sortiere, Schraube verpacken, gab es auch so kleinere Arbeiten, die ich dann die Zeit, wo ich in die Werkstatt war, gemacht habe. Aber irgendwann wollte ich dann nicht mehr dort arbeiten, dann habe ich angefangen, meinen YouTube-Kanal zu starten. Und dann habe ich über das Thema sehr viel berichtet und die Werkstatt hat natürlich das Thema nicht so gefallen, wie negative Presse und so. Dann habe ich da irgendwann angefangen, 6 Wochen lang blau zu machen, weil ich auch das System gerne raus wollte. Und dann wurde ich von der Werkstatt gekündigt, das war auch mein Ziel in dem Fall. Und dann arbeite ich jetzt heute für die behindertenpolitische Sprecherin Corinna Rüffer.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Zeit in der Werkstätte. Wie kann man sich so den Arbeitsalltag in der Werkstatt, wie läuft so ein Arbeitstag in der Werkstätte ab?
Also in der Regel wirst du erst von einem Fahrdienst von zu Hause aus abgeholt. Je nachdem, wo man wohnen tut. Also ich brauchte damals so 1 Stunde, bis ich dann auf die Arbeit gewesen bin in der Werkstatt. Es läuft so ab, man kommt morgens hin, dann wird da erstmal gesprochen, wer welche Tätigkeit hier zu erledigen hat. Dann geht man die Arbeit und dann macht man das. Und dann hat man halt eben um 9.30 Uhr, was bei mir gewesen, Hat man 15 Minuten Frühstückspause, dann wird weitergearbeitet bis zu die Mittagspause, die beginnt um 12 Uhr, die ist das circa eine Stunde. Genau, und dann nochmal um 14.30 Uhr später gibt es nochmal eine kurze Pause von rund 15 Minuten. Und wenn der Arbeitstag dann vorbei ist, von der Fahrdienst so gegen 16 Uhr, was bei mir auch gewesen, wird man dann wieder abgeholt und nach Hause gefahren.
Wer vertritt innerhalb der Werkstätte die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
In die Regel den Werkstattrat ist dafür zuständig. Oder den Sozialdienst, wenn ich zum Beispiel auf den ersten Arbeitsmarkt möchte.
Und haben die viel Mitspracherecht, der Werkstättenrat, oder wie sehen Sie das?
Also ich sehe es so, der Werkstattrat hat natürlich nur bedingt Mitspracherecht. Ganz oft kommt es mir vor, dass der Werkstattrat die Interesse von der Werkstatt eher vertreten müssen und weniger die Menschen mit Behinderung.
Was sind die Unterschiede zwischen einer Werkstatt und dem ersten Arbeitsmarkt? Was würden Sie sagen?
Die Unterschiede sind ganz klar an das Arbeitsverhältnis. Man hat dort nur ein ähnliches Arbeitnehmerverhältnis. Das bedeutet einfach, über das ähnliche Arbeitsverhältnis, auf dem ersten Arbeitsmarkt hat man natürlich ein richtiges Arbeitsverhältnis. Und der Unterschied ist, Beispiel, man hat kein Streikrecht, man hat kein Recht auf einen Tarifvertrag, kein Recht auf den Mindestlohn, wie auf den ersten Arbeitsmarkt üblich ist. Und das sind die primären Unterschiede, die man von der ersten Arbeitsmarkt aus hat. Und natürlich verdient man nur um den Dreh 200 Euro im Monat. Das sind so die Unterschiede.
Was war für Sie der Grund, dass Sie nicht mehr in der Werkstätte arbeiten wollten?
Der Grund war natürlich ganz klar dem Verdienst, muss man sich mal von Auge halten. Man verdient dort nicht wirklich viel und man kann mit das Geld eigentlich gar nicht leben. Und deswegen wollte ich dort nicht mehr arbeiten. Da muss man sich die Frage stellen, okay, lohnt es sich 40 Stunden in die Woche circa zu arbeiten oder 35 Stunden in die Woche zu arbeiten in die Werkstatt mit so wenig Geld? Dann war für mich die Entscheidung ganz klar, nein, will ich nicht, ich will mich aber dann dafür einsetzen, für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Werkstätte.
Wie hat die Werkstatt reagiert, als Sie gesagt haben, Sie möchten nicht mehr dort arbeiten, Sie möchten da raus?
Die hat natürlich sehr negativ reagiert. Die wollte mich so lange, wie es geht, behalten. Wir hatten sehr, sehr viele Gespräche. Ich habe dann gesagt, ich will gerne auf den ersten Arbeitsmarkt. Die habe dann gesagt, ja, dann kommst du erstmal pünktlich und du musst zeigen, dass du an dieser Arbeit Spaß daran hast. An dieser Arbeit habe ich aber keinen Spaß dran. Und dann, ja, da kann man auch keinen Spaß oder Interesse an dieser Arbeit zeigen, wenn man Interessegebiet ja wo ganz woanders liegen tut.
Also man wird nicht dabei unterstützt, die Werkstätte zu verlassen, sondern eher umgekehrt.
Genau, eher umgekehrt.
Gibt es überhaupt eine Stelle, wo man sich in der Werkstatt hinwenden kann, wenn man sagt, man möchte etwas verändern oder man möchte die Werkstätte verlassen? Gibt es da einen Ansprechpartner in der Werkstätte?
Ja, in die Werkstatt gibt es einen Ansprechpartner dafür, zum Beispiel den sozialen Dienst ist dafür zuständig. Mit ihm kann man sprechen, aber die Zahlen sprechen, glaube ich, für sich, dass weniger als 1% auf den ersten Arbeitsmarkt gefördert werde. Deswegen, die braucht ja so einen Sozialdienst oder einen Werkstattrat, um mit denen zu sprechen, weil das ist ja eigentlich denen ihre Aufgabe, um die Menschen mit denen auf den ersten Arbeitsmarkt zu fördern, aber das tue sie einfach nicht.
Also weniger als 1% schaffen es auf den ersten Arbeitsmarkt. Unglaublich.
Genau.
Sie arbeiten jetzt für eine Abgeordnete und haben einen YouTube-Kanal, obwohl Sie nicht so viel Unterstützung erhalten haben. Wie haben Sie das alles trotzdem geschafft?
Also erstmal so YouTube, das ganze Dinge, wie man Videos schneidet, wie man mit die Kamera umgeht oder für Instagram jetzt neuerdings, wie man dann schöne Fotos aufnimmt, wie man die bearbeitet, ist natürlich alles sehr viel Arbeit und das ganze Wissen über Videos schneiden, Bilder bearbeiten, das was man wie jeden Fall so braucht für YouTube oder auch für Instagram, habe ich mir dann selber angeeignet, selber Habe daran trainiert, damit ich eben in dem Bereich bei Fotos zum Beispiel auch neuerdings besser werde. Hat natürlich dann ja, ein Jahr gedauert, 2 Jahre, 3 Jahre. Ich mache natürlich schon viele, viele Jahre YouTube und ich habe mich dann stetig verbessert, dass die Qualität auch deutlich besser ist.
Sie haben sich alles selber beigebracht.
Genau, habe mir über viele, viele Jahre, 5, 6, 8 Jahre, mache so ein bisschen länger YouTube, als es bei Sacco Talks im Fall war, habe ich so ein bisschen länger mit Technik, mit Ton, mit Bild auseinandergesetzt. Dann habe ich natürlich schon mal eine kleine Vorwissen gehabt und was ich alles noch so brauchte dafür, habe ich mir dann auf jeden Fall noch angeeignet oder Tutorials angeguckt und dann habe ich eben probiert, das Beste daraus zu holen.
Und wie sind Sie zu der Abgeordneten Corinna Lüpfer gekommen?
Nach der Werkstatt, wo ich dort aufgehört habe, habe ich dort mal angefragt, für mich dorthin zu bewerben. Das Ganze hat dann circa 3, 4 Monate gedauert, bis ich eine Meldung bekommen hatte von denen. Und jetzt übernehme ich ihre Social Media Kanäle, wie zum Beispiel ihr Instagram-Kanal, ihr YouTube-Kanal. Und da produzieren wir Inhalte für.
Ihr Hauptanliegen ist ja, dass Menschen, die in Werkstätten in Deutschland arbeiten, den Mindestlohn erhalten. Wie viel verdienen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Werkstätten im Moment? Sie haben es ein bisschen schon gesagt, aber können Sie es wiederholen?
Gerne. Man verdient in der Werkstatt, wenn man jetzt den Gehalt 200 Euro im Monat im Durchschnitt als Stundenlohn berechnen würde, man sagt ja, in die Werkstatt geht man 35 Stunden die Woche arbeiten, dann kommen wir wieder auf einen ungefähren Stundenlohn von 1,35 Euro bis 1,50 Euro ungefähr. Also primär unter 2 Euro verdient man dort in die Werkstatt. Und da muss sich einfach was verändern. Es kann ja nicht sein, wenn jemand voll arbeitet geht, wenn dass der so wenig verdienen tut.
Wie kommt es zu so niedrigen Stundenlöhnen?
Man hat dort nun ähnlich Arbeit im Verhältnis und das ist halt eben das Problem. Man hat darüber nicht den Anspruch und Werkstätte oder die Aufgabe, die Werkstätte ist es nicht die, die gerecht zu bezahlen, also den Mindestlohn zum Beispiel, sondern denen sozusagen eine Tagesstätte zu geben und die dann den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Das ist die eigentliche Aufgabe der Werkstatt, aber die kommt, die, wie ich schon gesagt, hier überhaupt nicht nah. Und deswegen kommen es zu solche geringen Stundenlöhne.
Wie wird der Stundenlohn berechnet in einer Werkstätte?
Also nach dem Berufsbildungsbereich, also in dem Berufsbildungsbereich bekommt man ja nur 99 Euro Grundlohn. Genau, aber alles, was man dann irgendwie mehr bekommt nach der Werkstatt, also folgendermaßen berechnet, es gibt einmal einen 99 Euro Grundlohn, 52 Euro Arbeitsförderungsgeld und dann gibt es hier einen Steigerungsbetrag. Das ist das Geld, was die Werkstatt erwirtschaftet. So primär kann man sich das vorstellen, wie die Gelder sich in der Werkstatt verteilen. Und jeder Werkstattbetreuer kann dann ein Blatt holen und dann wird da mit 1-5-Stufe-System, ist auch, glaube ich, in jeder Werkstatt ein bisschen unterschiedlich, wird da eben geguckt, wie gut derjenige ist. Beispiel, trägt der Stahlkabel zu? Ist der mit Kollegen im Umgang nett, freundlich? Und da wird dann primär bestimmt, wie viel Geld ihr dann im Endeffekt bekommt.
Also das wird so richtig bewertet, wie sich jemand benimmt und dann kann er ein bisschen mehr bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist richtig.
Und so extra Geld wie Weihnachten und Urlaub wie bei normalen Arbeitsverhältnissen gibt es nicht? Oder?
Also Urlaubgeld, davon weiß ich nichts, aber Weihnachtsgeld gibt es. Bei meiner Werkstatt war das damals so gewesen. Man konnte sich dann entweder sich ein Geschenk aussuchen von Wert von 20 Euro, einmal im Jahr zum Weihnachten, oder man konnte sich, wie gesagt, entweder die 20 Euro auszahlen lassen. Und bei meiner Werkstatt war es damals so gewesen, ist auch mittlerweile anders, bekam man, wenn man jetzt 200 verdienen tut, bekam man dann das Doppelte, einmal im Jahr. Das war bei mir dann so 400 Euro. Aber das tut ja nicht den ganzen Lohn, den man über die Jahre gar nicht erhalten tut, nicht wirklich aufwiegen.
Deutschland und Österreich haben keinen Mindestlohn in Werkstätten. Ich habe Ihre Videos mir angeschaut und Sie haben von einem amerikanischen Bundesstaat erzählt, in der aber der Mindestlohn in Werkstätten eingeführt wurde. Könnten Sie näher darauf eingehen?
Gerne. Ja, ich habe von Stern TV gehört, die hatte da auch über mich berichtet, über meine Petition Stern TV. Die habe darüber erzählt, dass halt eben der Bundesstaat Hawaii der Mindestlohn eingeführt wird. Dort arbeiten 26.000 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten in dem Bundesstaat. Ähnlich wie in Deutschland war es so gewesen, dass die keinen Mindestlohn bekommen könnte. Da gab es so eine Gesetzeslücke. Teilweise habe die sogar nur 4 Cent die Stunde verdient. Genau, aber diese Gesetzeslücke wurde von der Gesetzgeber jetzt geschlossen und das bedeutet, die müsste jetzt knapp ein bisschen mehr als 10 € Stunde lohnen, die Beschäftigte auszahlen.
Wenn das in Staaten wie Hawaii möglich ist, wieso dann nicht in Deutschland? Warum glauben Sie?
Genau, habe ich ja auch in meinem Video angesprochen, warum auch nicht in Deutschland? Das ist, versteht man nicht. Die Inklusion von Deutschland ist ganz, 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 ganz hinterher. Die Politiker, nach meiner Meinung nach, interessieren sich nur für einen Lohn, wie kann man am besten gewählt werden. Und das Thema Behinderung steht bei kaum jemandem im Fokus, weil jeder weiß dann, mit das Thema werde ich ja von so einer kleinen Zielgruppe, die sogar teilweise selber eh nicht wählen dürfen, manche bestimmt, interessiere dich für das Thema nicht und deswegen haben die es nicht auf dem Fokus, weil denen bringt es ja nichts und deswegen tut sich da halt eben sehr, sehr lange nichts ändern.
Sie haben ja die Petition erwähnt. Könnten Sie uns ein bisschen mehr über die Petition noch erzählen?
Gerne, die Petition läuft ja unter dem Hashtag stellt uns ein. Damit fordern wir ganz klar einen Mindestlohn für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten. Zum Beispiel ein Arbeitnehmerstatus und eben damit den Mindestlohn. Und mittlerweile haben wir 130.000 Unterschriften zusammen. Ist eine ganze Menge. Und die hatte wie auch vor 3 Wochen knapp eine Übergabe bei die Staatssekretärin gemacht.
Wie reagieren Politikerinnen und Politiker auf ihre Anliegen? Gibt es da Verständnis oder?
Die Politiker ignorieren das Thema komplett. Ich habe hier erst letzte Mal vor knapp 3 Wochen bei Instagram ein Video hochgeladen. Das war die Übergabe, die Online-Übergabe, also die Übergabe mit die Staatssekretärin. Und das Video habe ich dann, wie gesagt, online hochgeladen, wo das fertig war. Und dort habe ich sie halt eben gefragt, würde sie für 1,35 € Arbeit gehen? Natürlich war es mir klar, die würde meine Frage niemals beantworten. Die hat immer um herum geredet und ich habe sie dann jedes Mal unterbrochen, unterbrochen, unterbrochen. Und am Ende kam nur, es geht ja nicht um mich, ich arbeite ja nicht in der Werkstatt. Und das ist so eine Äußerung, naja, findet man bei Instagram, das Beweisvideo gibt es auf meinem Kanal Sakul Talks.
Wer profitiert Ihrer Meinung nach davon, dass Menschen mit Behinderungen in Werkstätten arbeiten?
Also ganz klar, die Unternehmen, die können da günstig Produkte herstellen, günstig, wie gesagt, die Werkstatt habe günstige Mitarbeiter, die auch noch viel arbeiten müssen. Deswegen profitiert natürlich die Werkstatt und natürlich die Unternehmen, die ihre Produkte herstellen lassen. Sonst müssen die Unternehmen ja einen deutlich höheren Stundenlohn bezahlen und damit profitiert der Unternehmen halt.
Wie viel erwirtschaftet denn so eine Werkstatt im Jahr? Lässt sich das irgendwie sagen?
Ja, die Werkstatt erwirtschaftet oder macht einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Das sind alle Werkstätten in Deutschland mit eingezählt.
Außer der gerechten Entlohnung, welche Rechte sollten Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten, noch haben?
Also die sollte auf jeden Fall natürlich den Mindestlohn, wie eben schon gesagt, erhalten, den Arbeitnehmerstatus, die solle die Rechte bekommen, dass die auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, auch ohne das Budget für Arbeit, weil mit das Budget für Arbeit hat man auch nur Nachteile. Als Beispiel kurz, man kann dort weder Arbeitslosengeld 1 noch 2 beantragen. mega Nachteil und man verdient über das bisschen für Arbeit nie mehr, als man eigentlich in die Werkstatt mit Rundsicherung, alles was so gut eigentlich hat. Und man verdient dann theoretisch immer weniger als seine KollegInnen. Und das sind so die Punkte, die man auf jeden Fall rein rechtlich auf jeden Fall nur angehen muss. Und natürlich die Barrierefreiheit, die muss man natürlich auch umsetzen.
Welche Argumente bringen denn andere Leute vor, wenn sie sagen, naja, gerechte Entlohnung, das braucht man nicht wie in Werkstätten. Welche Gegenargumente kriegen sie da?
Gestern bekam ich eine Facebook-Nachricht, da meint diejenige, du redest deine Videos doch nur Mist, du redest Müll deine Videos. Ich denke mir so, hab dann gefragt, hast du ein Beispiel oder hast du Argumente, außer sage, dass meine Videos Müll sind, weißt du? Die konnte kein Argument bringen, ihr einziger Argument ist, ich diskutiere nicht mit dir. Also es kommt sehr, sehr häufig von vielen Personen, die über die Videos schimpfe, kaum Argumente. Natürlich gibt es da ein paar andere Beispiele, die sagen dann, die geben auch Argumente. Beispiel das Basisgeld, sagen die dann, ist ganz gut, sagen die dann. Aber das erlebt man leider immer noch viel zu selten, dass auch Argumente kommen.
Ein Argument ist ja, die Leute bekommen ja Sozialleistungen, wie zum Beispiel Grundsicherung. Das ist oft ein Argument, das man hört. Was entgegnen Sie diesem Argument?
Das Argument ist kompletter Bullshit, ganz ehrlich. Weil die Grundsicherung etc., das sind ja Sozialleistungen. Gell? Und das hat ja mit das eigentliche Werkstattsystem gar nichts am Hut, gar nichts. Weil die Grundsicherung und die ganze andere Gelder, um dein Leben zu finanzieren, auch deine eigene Wohnung, die bekommst du auch, wenn du nicht in die Werkstatt bist. Deswegen ist das Argument für mich schon wieder überflüssig. Und wenn man dann den Mindestlohn erhalten tut in der Werkstatt, dann ist man ja nicht auf diese Grundsicherung angewiesen. Oder wie paradox ist das denn, wenn ich 35 Stunden die Woche arbeite gehe, dann bin ich nur auf andere Gelder angewiesen, nur um meinen Lebensunterhalt, die Kosten, die man eben so hat, wie Wohnung etc., zu bewerkstelligen. Genau.
Sind Sie eigentlich dafür, dass Werkstätten abgeschafft werden?
Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Werkstätte jetzt langfristig abgeschafft werde.
Was müsste passieren, damit es mehr Menschen so wie Sie aus der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt schaffen?
Ich persönlich würde auf jeden Fall bei der Bildung anfangen. Viele Menschen mit Behinderung haben ja eine schlechtere Bildung, weil die auf Förderschule etc. lande. Und in meisten Fällen kein Abschluss, weil einige Förderschule, wie zum Beispiel die für geistige Entwicklung, kann man nicht mehr Abschluss machen, unter anderem. Das sollte man verbessern, dass die Menschen mit Behinderung auf normale Schule gehen können, dann Abschluss machen können. Dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht mehr so schwierig, die auf den ersten Arbeitsmarkt zu fördern.
Vielen Dank, das war ein großartiges Interview.
Gerne, gerne, immer gerne.
Es ist schade, dass begabte und talentierte Menschen in dem veralteten und längst überholten Werkstättensystem verkommen. Außerdem sollte Arbeit und gerechte Entlohnung für alle in einer aufgeklärten Gesellschaft selbstverständlich sein. Und seien Sie doch mal ehrlich, würden Sie für ein geringes Taschengeld arbeiten? Das war unser Schwerpunkt zum Thema Arbeit. Wenn Sie sich weiter für das Thema interessieren, wir hatten schon einmal eine Sendung zum Thema Teilhabe im Arbeitsleben. Es war unsere 16. Sendung. Alle Informationen zu dieser Sendung und weiterführende Links finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Bis zum nächsten Mal, Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter.
Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.